Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Grundsätzlich ist es so, Political Correctness oder Überempfindlichkeit und zu große Angst ist wirklich der Feind der Comedy.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Hallo, hallo, hallo da draußen. Wir sind glücklich und zufrieden, euch zu einer neuen Folge von All You Can Stream begrüßen zu dürfen, der Podcast von TV Digital und Streaming. Und auch begrüßen darf ich natürlich meinen lieben Kollegen und Co-Moderator Micha. Hallo, dass du da bist.
Hallo Melanie, ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich klinge vielleicht ein bisschen anders, weil wir tatsächlich jetzt ja räumlich getrennt sind und ich in einem anderen Raum aufnehme. Also mal gucken, wie störungsfrei das hier abläuft.
Ach, ich bin guter Dinge. Ich bin mir sicher, das klingt ganz, ganz toll. Vielleicht machen wir es dann öfter so. Ich weiß es nicht.
Ja, Anfang August muss man natürlich sagen, ich bin nicht im Urlaub. Ich bin noch nicht im Urlaub. Das hat damit nichts zu tun.
Man, das Wellenrauschen im Hintergrund ganz leise.
Ja, genau. Und das Gläserklirren.
Geschrei.
Genau, die Pina Colada war das, ja.
Wir haben letzte Woche schon ein Thema angesprochen in der vergangenen Folge. Alle diejenigen, die zugehört haben, werden sich vielleicht daran erinnern. Und zwar habe ich erzählt, dass Hannah Montana für mich so eine Serie war, die für mich die Jugend bedeutet hat und wo ich mich heute immer noch so reinfallen lassen kann. Wenn es einmal nicht gut geht, schaut man ein paar Folgen und fühlt sich automatisch besser. Und da wollten wir jetzt mal heute drüber reden. Micha, ja. Was waren denn so bei dir die Serien und Filme deiner Jugend, die du heute auch noch mit Wohlwollen anschauen kannst?
Ja, ich habe mir natürlich nach diesem krassen Cliffhanger in der letzten Folge mal Gedanken gemacht und das waren tatsächlich in unterschiedlichen Abschnitten unterschiedliche Serien. Aber da wir ja gerade so die Urlaubs- und Ferienzeit waren, so eine der frühen Erinnerungen war tatsächlich Anfang der 80er Jahre das Ferienprogramm im ZDF und dass man da bestimmten Serien
Ulabü
natürlich nicht, aber es gab zum Beispiel Captain Future. Das war so eine Anime-Serie aus Japan, spielte im Weltraum, extrem cool. Und man wusste, das kommt einmal im Jahr für ein paar Wochen. Und dann ist wieder Pause und du konntest es auch nicht aufnehmen, weil die wenigsten hatten irgendwie einen VHS oder einen Videorekorder. DVD gab es auch noch nicht. Streaming, schwierig. Und insofern hat man sich da total drauf hingefiebert. Und das war echt prägend.
Das war eine ganz andere Zeit damals doch.
Schön, dass du es sagst, damit ich hier nicht immer so diese Nostalgiesätze sagen muss. Aber es war wirklich krass. Und dann später kam natürlich so im regulären Fernsehen ja so Sachen wie Colt für alle Fälle in den 80er Jahren, Trio mit 4 Fäusten, Agentin mit Herz. Aber ich glaube, diese Serien, die man direkt nach der Schule gesehen hat, die waren dann auch nochmal speziell. Und das war bei dir auch, Hannah Montana, dass du da dann eben nach der Schule eingeschaltet hast?
Ich habe nach der Schule, ich durfte gar nicht so viel Fernsehen gucken. Tatsächlich. Nee, das war der Vorabend. Hannah Montana lief immer am Vorabend. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil das wurde dann irgendwann abgelöst von Die Zauberer vom Waverly Place. Aha. Und da hieß es dann noch, Selena Gomez wird die neue Miley Cyrus.
Ja.
Was ja auch, also ich meine, die neue
ist immer gut ist für Teenager-Mädchen gleich irgendwie so große Fußstapfen zu bekommen.
Das ja, kann ja nichts mehr schief gehen. Es sind halt Teenager, ne? Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Ja, ja. Die sind ja noch komplett in der Entwicklung. Wer weiß, wo die dann irgendwann hingehen. Und man hofft ja immer nur, dass diese ganzen Disney-Kinderstars nicht irgendwann daran zerbrechen, an dem frühen Ruhm, den sie da haben.
Ja.
Selena Gomez hat sich ja gut gehalten. Only Murders in the Building ist sehr erfolgreich mittlerweile, gerade auch Emmy nominiert. Und was noch lief zu der Zeit war Hotel Zack und Cody. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Also habe ich nicht aktiv gesehen. Also dann so peripher wahrgenommen, aber ja, ich weiß, dass das auch sehr beliebt war, diese ganzen Disney-Channel-Geschichten. Genau. Ja, liefen ja. Die dann bei ProSieben oder war das dann im
Nee, das war Disney alles Super RTL.
Ach, Super RTL, stimmt.
Die alles damals bei Super RTL.
Dein Sender.
Mein Sender.
Mein Super RTL.
Und rund um die Weihnachtszeit kamen dann natürlich immer Weihnachtsmann und Co.KG und das lief dann auch ungefähr um die Uhrzeit. Ja. Also ja. Da bin ich auch bis heute großer Fan, wobei ich das die letzten Jahre nicht gesehen habe und ich nicht weiß, ob sich mein Fandasein einfach auf der Tatsache beruht, dass es in der Erinnerung so schön ist.
Ja,
das bin ich mir nicht ganz sicher.
Kenne ich, da muss man sich auch gut überlegen, ob man sich das nochmal anschaut. Also Captain Future heute zu schauen, gibt es ja auf Blu-ray, gibt es glaube ich auch auf YouTube teilweise. Sollte man sich überlegen, ob man da so die Erinnerung nochmal abgleichen will mit dem heutigen Stand.
Ich habe gerade eine Erkenntnis. Weißt du, was ich nach der Schule geschaut habe? Full House.
Full House, damals. Ja, das habe ich auch nicht nach der Schule geschaut, aber da kann ich mich auch noch am Samstagvorabend, wo dann so eine auf RTL eine ganze Sitcom-Schiene lief mit Prince von Bel-Air und so weiter.
Ja, das habe ich wiederum nie geguckt. Ich glaube, das lief danach oder davor, ne? Ich weiß es
nicht. Weißt du, was ich nach der Schule geschaut habe? Und da siehst du mal, wie absurd das ist. Da, ich kann mich wirklich erinnern, dass eine längere Zeit Sachen geschaut zu haben, wie zum Beispiel auf Sat.1 Love Boat, also die Ursprungsserie für das Traumschiff und Bezaubernde Genie in den 90ern. Das ist eine Serie aus den, ich glaube, Ende der 60er wurde das gedreht. Aber man hat das geguckt, weil wir hatten ja nichts.
Es gab nichts, ja.
Es gab nichts anderes. Da hast du das geschaut und welche Serien, die schon ein paar Jahrzehnte alt waren und man fand es irgendwie gut.
Ja, warum auch nicht? Ne? Auch da ist ja so ein gewisser Nostalgiefaktor. Das kann man dann ja vielleicht mal mit den Großeltern gucken, die dann das zu der Zeit, auch als es gedreht wurde, damals gesehen haben. Also ich finde das schön, ich mag das. Ach, das ist so schön, können wir ein bisschen in Erinnerung schwelgen hier. Ja. Aber bevor wir da jetzt zu tief drin versinken, von mir wie an euch wie immer der Aufruf, abonniert gerne unseren Podcast. Wir sind auf jeder verfügbar, also eigentlich auf jeder Podcast-Plattform verfügbar, meines Wissens. Wenn nicht, dann schreibt uns gerne eine Nachricht. Und zwar haben wir da auch eine Möglichkeit. Ihr könnt uns nämlich auch folgen bei Instagram und zwar unter allyoucanstream_podcast. So, Micha, und jetzt zur heutigen Folge.
Ja, wir müssen ja nicht mehr das gucken, was uns vorgesetzt wird bei Sat.1 und ProSieben und Co., sondern ihr könnt selber wählen. Diesmal im Angebot unter anderem Testosteron pur im Actionfilm Ministry of Ungentlemanly Warfare. Und wir hatten vorher schon überlegt, ob ich da unfallfrei durchkomme, aber ich muss den Namen leider noch mehrmals sagen in dieser Folge. Also
bin bisher beeindruckt.
Ja, ich auch. Faking Bad ist ein bisschen leichter auszusprechen. Ist eine neue Spielshow in der ARD-Mediathek mit Oliver Kalkofe als Moderator und den haben wir im Interview. Dann kommen wir zu The Instigators, neue Gangsterkomödie unter anderem mit Matt Damon. Und mit dem hat meine Kollegin Ulrike, die wir später noch hören werden, gesprochen über diesen neuen Film. Und zu guter Letzt haben wir Disco, der Soundtrack einer Revolution. Eine sehr, sehr sehenswerte Musik-Doku-Reihe über die Disco-Ära. Ich weiß, wir haben erst August, aber ich glaube, der Preis für den unhandlichsten Filmtitel des Jahres steht schon jetzt fest. Er geht nämlich an, Achtung, Ministry of Ungentlemanly Warfare.
Ich bin begeistert. Du hast es schon wieder hinbekommen.
Ich habe das einmal aufgenommen und spiele das jetzt nur noch ein von meinem Handy. Film ab sofort bei Prime Video verfügbar, heißt übersetzt so viel wie Ministerium für unehrenhafte Kriegsführung. Es geht also um eine sehr wilde Truppe. Und Melanie, verrat uns doch mal, wer ist diese wilde Truppe und was haben die so für Tricks drauf?
Also wir befinden uns in Europa im Jahr 1941, also mitten im Krieg und die Nazis sind gerade dabei, den gesamten Kontinent so ein bisschen, ja, also nicht so ein bisschen, sie nehmen ihn ein und haben besonders Großbritannien zu der Zeit eben sehr, sehr schwer zugesetzt und da besonders die U-Boot-Flotte der Deutschen eine große Gefahr ist für die Versorgungsschiffe der Briten, hat sich die Regierung gedacht, da müssen wir jetzt irgendwas gegen machen. Und stellen eine sehr, sehr schräge Truppe zusammen, die du gerade schon angesprochen hast, die auf unkonventionelle Weise versuchen soll, die Nazis eben und die Versorgungsboote entsprechend auszuschalten, sich so ein bisschen hinter die feindlichen Linien schleicht und dann da für Unruhe sorgt und ja, Spionage betreibt.
Das heißt, das sind nicht alles normale Soldaten oder was haben die so für ein Background, die Leute, die wir da sehen?
Ja, also wir haben einmal einen sehr exzentrischen Major, der ist so ein bisschen im Fokus der ganzen Geschichte. Dann haben wir einen dänischen Waffenspezialisten, der dabei ist, einen irischen Navigationsexperten und einen Sprengstoffspezialisten. Also die kommen alle aus ganz, ganz verschiedenen Backgrounds, sind teilweise auch aus dem Gefängnis gerade rausgekommen und so. Also es ist eine sehr unkonventionelle Art der Kriegsführung, die da in Sachen Charaktere betrieben wird.
Okay, also eher so Anti-Helden und so ein ja. so umgedrehtes Ocean's 11, was ja später nochmal eine Rolle spielen wird in dieser Podcast-Folge.
Wenn ich da gerade so drüber nachdenke, bin ich auch gerade bei The Suicide Squad, weil das waren ja auch so diese
Anti-Helden. Ja, stimmt. Stimmt, Suicide Squad und ja, Guardians of the Galaxy war ja auch so ein bisschen, aber stimmt, Suicide Squad ist, glaube ich, eine ganz gute Verbindung. Und das ist ja immer so eine gute Gelegenheit, so ein Ensemble-Film, dass man da auch namhafte Schauspieler dann irgendwie damit engagieren kann.
Ja, genau.
So ein bisschen was sagen zur Besetzung.
Das ist in dem Fall jetzt auch so. Also wir haben, um nur ein paar Namen zu nennen, wir haben unter anderem Henry Cavill mit dabei, den wir ja alle als Superman kennen, beziehungsweise mittlerweile ist er ja abgesetzt worden, aber er hat es ja sehr, sehr lange verkörpert. Dann haben wir Alan Ritchson mit dabei, der unter anderem in Fast and Furious gespielt hat. Dann
und
Hero.
Ja, auch natürlich ja. sehr populär geworden ist.
Ja, dann haben wir Hero Phineas Tiffin, den ich auch kenne aus der After-Reihe. Wahrscheinlich kennen den sehr, sehr viele aus der After-Reihe.
Ich nicht.
Also da ist er sehr, sehr populär mit geworden. Ist ja, glaube ich, auch der Neffe von Voldemort, kann man,
von Ralph Fiennes.
Ja, ich glaube, es ist der
stimmt,
Neffe.
Ja.
Also genau. Und aus deutscher Sicht interessant natürlich auch ist Til Schweiger, der mit dabei ist und eine relativ große Rolle auch spielt.
Til Schweiger spielt einen Nazi? Oder darf man das verraten? Oder wen spielt, oder ist das ein Geheimnis?
Weißt du, woran ich denken musste? Ich musste an den Kommentar von Jella Haase
ja, in unserem hab ich auch dran gedacht.
Interview denken, die gesagt hat, Nazis gehen irgendwie immer für deutsche Schauspieler in internationalen Produktionen. Und ja, auch in dem Fall ist es der Fall, er spielt einen SS-Kommandanten.
Okay, ja, also wer das nicht gehört hat, das war ja in der vergangenen All-You-Can-Stream-Folge, hatten wir Jella Haase und Dimitri Schad und da ging es auch um, ja, was für Stoffe funktionieren international. War ganz interessant, was die beiden dazu sagen hat. Also wer das nicht gehört hat, lohnt sich auf alle Fälle nochmal reinzuhören. Das haben wir also geklärt, wer vor der Kamera ist und hinter der Kamera. Also ein Name stach für mich ja heraus, weil wir auch über den letztens gesprochen haben. Und zwar jetzt nicht der Regisseur, sondern der Produzent, weil Jerry Bruckheimer ist dabei, der ja zuletzt noch ganz andere Sachen produziert hat.
Ja, wir haben jetzt gerade viele Parallelen zu vergangenen Folgen mit dabei. Ja, Jerry Bruckheimer, der ja zuletzt Die junge Frau und das Meer gemacht hat, ein ganz anderer Stoff. Und bei dem Film hat man jetzt natürlich ein bisschen das Gefühl, dass er da wieder zu seinen Wurzeln zurückkehrt, weil er ja auch mit Top Gun sehr, sehr erfolgreiche Actionfilme gemacht hat. Fluch der Karibik hat ja auch gewisse Vibes in diesem Film, weil er auch sehr viel auf Booten spielt und auf Schiffen. Kann man da schon Parallelen sehen. Und wie du gerade schon angesprochen hast, der Regisseur ist für uns natürlich von großem, großem Interesse. Guy Ritchie hat Regie geführt, über den wir zuletzt ja auch bei Gentlemen gesprochen haben. Er hat da jetzt eine sehr, sehr turbulente Actionkomödie geschaffen und das ist ja auch so ein bisschen das Genre, für das er steht und was er in der Vergangenheit ja auch sehr, sehr gerne bedient hat.
Guy Ritchie hat ja immer so zwei Gesichter, finde ich. Er hat ja angefangen mit diesen sehr brutalen, schwarzhumorigen Gangsterkomödien, so auch ein bisschen independent und auch eher in diese Richtung Tarantino. Dann hat er aber auch sehr große, fast schon familienfreundliche Blockbuster gemacht. Aber Aladdin war ja auch von ihm, also diese Realfilm-Adaption mit Will Smith. In welche Richtung geht er jetzt mit Ministry, wie ich diesen Film jetzt zukünftig liebevoll nennen möchte?
Ja, Aladdin ist da aber auch so ein bisschen aus der Rolle gefallen, finde ich. Also ja, das passt ja nicht so ganz.
Aber er hat doch dann auch andere Sachen gemacht, diese Arthur-Geschichte, auch Sherlock Holmes war ja auch schon mainstreamiger, finde ich. Also du weißt, was ich meine. Ne? Er hatte schon auch so diese beiden Pfade einmal eingeschlagen.
Also ich finde, es ist durchaus mainstreamig, aber vielleicht auch nicht unbedingt für die ganze Familie, weil es schon relativ komplex ist, wenn du dieses Szenario hast der Kriegsführung, wie die sich dann eben einschleichen und welche verschiedenen Ebenen du dann da bedienst, weil dann gibt es eben Erzählstränge rund um Til Schweiger, dann gibt es eben Erzählstränge rund um die Protagonisten. Also das ist schon nicht ganz einfach unbedingt zu verstehen und gleichzeitig ist es natürlich auch brutal. Also deshalb würde ich das nicht unbedingt als Familienfilm dann ansehen, weil das ist, also du siehst, du hast schon eine Menge Blut, das ist teilweise auch ein bisschen eklig. Also da ist schon sehr, sehr viel Action und sehr, sehr viel, ja, Blut auch mit dabei, das stimmt schon.
Aber auch Humor mit eingebaut, ja. Ne, wenn ich jetzt den Trailer richtig deute, ne, dass das immer wieder so eine Kombi sein könnte.
Genau, also das ist ja, also da habe ich bei Guy Ritchie auch, wenn ich habe immer noch Gentleman vor Augen, wo du genau das gleiche Prinzip ja auch hast, dieses trockenen Humors, der da von der Seite reinkommt. Und das ist genau das gleiche auch in dem Fall. Also Henry Cavill hat da auch immer einen trockenen Spruch auf den Lippen, der dann so von der Seite reinkommt. Also das ist schon amüsant anzusehen, weil man da auch nicht immer
streckt oft die Zunge raus, habe ich gesehen in dem Trailer.
Ich weiß jetzt nicht, ob sie das vielleicht da auch explizit reingeschnitten haben, aber ja, auch das.
Über den Cast haben wir gesprochen. Gibt es da irgendjemanden, der für dich heraussticht? Ich bin ja großer Befürworter von Alan Ritchson. Ich habe ja, kann man ja sagen, ich habe es ja auch schon in der Redaktion hier mal vorgeschlagen. Bin ich leider noch nicht durchgekommen, über ihn meine Geschichte zu machen, der ja mit Reacher tatsächlich sehr, sehr erfolgreich war. Mhm. Gibt es irgendjemanden, der bei dir da so sich in den Vordergrund gespielt hat? In dein Herz vielleicht sogar?
In den Vordergrund würde ich gar nicht mal sagen, weil ich finde, die sind schon alle relativ ebenbürtig in diesem Film, also auch von der Screentime her. Alan Ritchson hast du gerade schon angesprochen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil der auch sehr gnadenlos ist in allem, was er macht, aber das ist dann eben auch dem Charakter irgendwie zu schulden. Bei Henry Cavill war ich also nicht enttäuscht, aber da ich ihn in Superman sehr mag, hätte ich da vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft, weil das war dann doch irgendwie sehr einseitig, wie er da performt hat. Und was ich auch spannend finde, ist immer, wenn du Til Schweiger in solchen Filmen siehst, weil da hast du dann ja schon irgendwie ein besonderes Augenmerk drauf aus deutscher Perspektive. Und ich bin immer fasziniert davon, dass du, wenn du Til Schweiger in Filmen siehst, das Gefühl hast, du siehst immer die gleiche Figur. Weil er das in irgendeiner Form immer auf eine ähnliche Weise irgendwie zur Schau stellt. Also es ist nicht so, dass er jetzt so besonders, also er ist düster in der Rolle, klar, er spielt einen SS-Kommandanten, aber trotzdem siehst du immer noch Til Schweiger. Und das finde ich irgendwie auch schon spannend, das muss man erstmal auch so hinbekommen.
Hat ja auch bei Inglourious Basterds, ne, hat er ja auch schon im gleichen Szenario oder im ähnlichen Szenario, zumindest in der gleichen Zeit gespielt.
Ja, aber auch das ist dann wieder das Nazi-Prinzip. Das finde ich dann schon ein bisschen schade, weil manchmal denke ich mir, dass also auch deutsche Darsteller können vielleicht nochmal irgendwas anderes spielen, als jetzt eben deutsche Rollen.
Ich meine auch tatsächlich, dass er am Anfang seiner Karriere das bewusst nicht gemacht hat, wo es auch schon Anfragen gab in Hollywood-Filmen. Ich meine, dass irgendwie, dass ich mich daran erinnere. Aber okay.
Aber wen ich tatsächlich auch noch ganz cool fand, war Aisa Gonzalez, die spielt mit. Die hat auch, die spielt so eine weibliche Gegenspielerin auch auf Seiten unserer wilden Truppe und flirtet dann eben sehr, sehr intensiv mit Til Schweiger. Die fand ich, die ist für mich so ein bisschen herausgestochen, weil die war einfach, das war grandios. Also die hat so diese Doppeldeutigkeit einfach ganz, ganz toll verkörpert. Die ist mir wirklich sehr, sehr im Gedächtnis geblieben. Das ist vielleicht noch erwähnenswert.
Du kennst ja mittlerweile auch meinen Filmgeschmack so ein bisschen. Ist das ein Film, den ich mir anschauen sollte?
Ja, schon allein deshalb, weil ich hinterher gerne mit dir darüber reden würde.
Ach so, okay.
Ich würde das sehr, sehr gerne mit dir ausdiskutieren.
Wie? Außerhalb des Podcasts wollen wir reden, oder wie?
Ja, ausnahmsweise mal vielleicht auf dem Flur ganz kurz.
Na gut.
Ich muss sagen, also mir hat er gut gefallen. Ich habe bei Guy Ritchie-Filmen generell manchmal das Problem, und ich habe ihn jetzt in dem Fall auch auf Englisch geguckt, dass ich mit den Akzenten, die da drin vorkommen, so meine Probleme habe.
Ja, großes Thema bei The Gentleman auch, ne, bei der Serie.
Das war jetzt in dem Fall teilweise auch so. Also das ist dann wirklich der Sprache geschuldet. Ansonsten war da viel Action drin. Ist ja auch historisch, also das basiert ja auf realen Figuren. Das muss man vielleicht auch noch anmerken. Angeblich basiert es auf realen Figuren, aber man sagt auch, dass Historiker, wenn sie dieses Szenario hören, eben die Haare raufen werden, Hände über dem Kopf zusammenschlagen werden und sagen, das war alles in der Form nicht so. Aber du hast am Ende, auch das finde ich ganz schön, nochmal die Einblendung der einzelnen Charaktere, was die denn in Wirklichkeit gemacht haben. Ja, ja.
Okay. Kommt dazu. Also so nah an den Figuren ist es tatsächlich dran, dass man sagen kann, okay, diese Person gab es. Okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
So nah ist es dran. Und was ich ganz spannend finde, dass Ian Fleming in diese ganze Operation heißt Operation Postmaster. Und Ian Fleming war damals daran beteiligt, der ja James Bond kreiert hat und hat sich dabei auch für die James Bond-Reihe eben entsprechend inspirieren lassen. Also das ist eine Info, die auch nicht unter den Tisch fallen sollte.
Der war ja auch im Geheimdienst während des Zweiten Weltkrieges, aber es kommt jetzt keine Figur vor in dem Film, die Ian Fleming darstellt.
Doch, der spielt mit. Der spielt eine Rolle in dem ganzen okay, cool. Tohuwabohu.
Also auch was für Bond-Fans, cool.
Ja, in übertragener Hinsicht.
Genauso wie Those About to Die, was für Formel-1-Fans war in der letzten Folge. Ja, also The Ministry of Ungentlemanly Warfare ab sofort bei Prime Video verfügbar.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Drachen schrauben, die die Welt je gesehen hat. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Micha, wann hast du eigentlich das letzte Mal gelogen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ach, immer diese Fragen. Das letzte Mal gelogen. Nee, das waren so, das sind so viele Lügen.
Ich weiß nicht, wann darf das jetzt auch niemand Mal hören, der hier zu, der das Ganze
mitkommt. Stimmt. Na, wir sind ja unter uns hier. Nee, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Also wenn, dann natürlich nur für das Gute und um andere zu schonen, ne? Das ist ja...
Genau. Das Notlüge ja nennt sich das dann, ja, ja. Ja,
genau.
Ja. Es gibt einen guten Grund, warum ich das frage. Und zwar reden wir jetzt über die ARD-Show Faking Bad, ist ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar. Und du hast mit Oliver Kalkofe, dessen Show das ist, über das ganze Projekt gesprochen. Magst du erstmal, bevor wir über das Interview sprechen, ein bisschen was darüber erzählen, worum es in dem Format eigentlich geht?
Es ist eine Spielshow und man hat ein Panel von, also Oliver Kalkofe ist der Moderator, dann gibt es ein Panel von Comedians, die auch wechseln von Folge zu Folge. Du hast Leute wie Thorsten Sträter dabei, Oliver Welke, Olaf Schubert, Katrin Bauerfeind, Mittermeier und so weiter. Und dann wird eine Frage gestellt, zum Beispiel, also eine Frage, die keiner wahrscheinlich richtig beantworten kann, weil es eine sehr skurrile, bizarre Frage ist, wo Spezialwissen gefragt ist. Also zum Beispiel, was versteht man unter Genophobie? Da wird keiner die richtige Antwort kennen, aber alle überlegen sich eine möglichst plausibel klingende oder auch ja, kreative Antwort, originelle Antwort und gibt die ein. Und dann liest der Moderator diese Fake-Antworten, die sich von den Comedians ausgedacht wurden, vor, aber auch die echte. Man weiß aber nicht, woher welche kommt. Und dann müssen sich sowohl das Publikum als auch die Mitspieler für eine Antwort, von der sie glauben, dass sie stimmt, entscheiden. Du kannst Punkte machen dadurch, dass du die richtige Antwort triffst. Aber, und das ist dann fast noch wichtiger, du kriegst auch Punkte dafür, dass andere auf deine Antwort, auf deine Fake-Antwort getippt haben. Das heißt, du hast also einen Anspruch oder einen Ansporn, eben eine Antwort aufzuschreiben, mit der du möglichst viele verleiten kannst.
Also wird gutes Lügen oder gute Schwindel in dem Fall dann ja sogar noch belohnt. Ne?
Das ist ja, also Lügen ist jetzt ein hartes Wort, ne? Aber so Kreativität und tatsächlich auch ja andere so in die Irre fühlen, weil, das kommt nämlich auch noch dazu, wenn die Sachen eingeloggt sind, dann gibt es eine Diskussionsrunde. Und dann kannst du natürlich auch nochmal durch geschicktes Diskutieren vielleicht auch Leute verleiten, auf deine Antwort zu tippen. Darfst du es natürlich nicht so auffällig machen. Weil dann wissen natürlich die Leute, ah, der will jetzt seine Antwort pushen, nur um Punkte zu bekommen. Also da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein.
Mir geht das so, wenn ich ins deutsche TV schaue, habe ich das Gefühl, es sind unendlich viele Quizshows, es sind unendlich viele Spieleshows, die da mittlerweile gezeigt werden. Gefühlt jeden Samstagabend immer ein ähnliches Prinzip. Wie ging dir das jetzt bei dieser Show? Was macht die besonders? Was lässt die so ein bisschen herausstechen im Vergleich zu den vielen anderen Formaten, die es auf ähnliche Weise eben schon gibt?
Es ist natürlich auch, wenn man genial daneben kennt, die Show, die jetzt auch schon ein paar Mal den Sender gewechselt hat, fühlt man sich im ersten Moment daran erinnert. Also auch da müssen ja Comedians auf eine sehr abstruse Frage antworten. Da ist aber das Ziel tatsächlich, die echte Antwort aufzuschreiben, auf die zu kommen, zu Schlussfolgern. Das ist jetzt also eine Mischung aus genial daneben und diesem Brettspiel Nobody's Perfect. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast, weil da geht es tatsächlich auch darum, tolles Spiel, kann ich nur empfehlen. Da geht es tatsächlich darum, eben auf eine ähnlich geartete Frage, ich habe ja vorhin gefragt, was ist Genophobie? Und da versucht man dann irgendwie eine Antwort aufzuschreiben. In der Sendung ging es zum Beispiel darum, dass Leute, dann kamen die Antworten von den Comedians, zum Beispiel Angst zu schrumpfen oder die Angst vor Kuscheltieren, Angst vor Knien oder Genophobie sei die Aversion gegen die Stadt Genua. Und was davon stimmt, das ist dann die Frage. Und so ist es auch hier und lustig wird es tatsächlich, weil du gefragt hast, was macht das jetzt besonders? Tatsächlich ist es schon so, dass es originell ist, eben gerade danach die Leute diskutieren zu hören. Und du weißt ja nicht, wer welche Antwort gegeben hat, wenn die Leute anfangen zu diskutieren und kannst du gucken, wer geht da taktisch vor, wer lobt vielleicht eine andere Antwort und wer ist da sehr, sehr plump, um die anderen zu verleiten.
Oliver Kalkofe moderiert dieses Format. Mit dem hast du jetzt auch gesprochen. Ich finde, das ist so ein bisschen so eine Ikone auch der deutschen Comedy. So, wenn man auf die letzten Jahre blickt, der hat sehr, sehr viel gemacht und auch sehr, sehr viel geprägt. Mit was für Erwartungen bist du an das Gespräch rangegangen? Hast du vorher vielleicht auch schon mal mit ihm geredet?
Ich habe schon vor vielen Jahren mal mit ihm gesprochen. Da ging es um den Schläferz, also die schlechtesten Filme aller Zeiten, die er lange Zeit bei Tele5 gemacht hat, mit Peter Rütten zusammen, dann immer so ironisch, sarkastisch kommentiert hat, was da gerade passiert ist. Auch ein Format, was ich sehr, sehr gern mag. Ja, und mir geht's genauso wie dir, ne? Also die Kalkofes Mattscheibe ist ja auch schon, hat jetzt dieses Jahr, darauf spreche ich ihn dann auch an, 25-jähriges Jubiläum gefeiert, ist zwar nicht mehr aktiv, aber war schon sehr prägend, dass er so ein ständiger Kommentator des schlechten Fernsehens war und sich auch immer wieder in Szenen reingebeamt hat und dann eben die persifliert hat. Ja, er ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Beobachter, wie sich Fernsehen verändert hat über die Jahre, und insofern war das sehr spannend. Und ich wollte aber auch dann eben darüber sprechen, über die Show sprechen, über Faking Bad, aber auch über das Thema Comedy als solches, inwiefern auch diese Political Correctness ein Gegner der Comedy ist und was er speziell dazu sagt, weil ihm ja auch zum Beispiel vorgeworfen wurde, sich bei Kalkofes Mattscheibe irgendwie die Haut dunkel gefärbt zu haben, um halt Leute wie Roberto Blanco zu parodieren oder Detlef die Soest. Und mich hat einfach mal interessiert, wie steht er heute dazu?
Ich bin sehr gespannt auf das Interview und da hören wir jetzt mal rein in dein Gespräch mit Oliver Kalkofe.
Ich freue mich sehr, dass Oliver Kalkofe bei uns ist. Hallo und herzlich willkommen bei All You Can Stream.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Herr Kalkofe, sind Sie ein guter Lügner?
Nein, ich glaube nicht. Wirklich, ich bin kein guter Lügner. Ich versuche auch immer, also ich kann es einfach nicht gut. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht warum. Mir fehlt dieses Lügengehen, was bei vielen Menschen so ist. Und deswegen ist aber auch das Problem, sagt mir meine Frau immer, dass mich so viele Menschen immer belogen haben, weil ich immer davon ausgehe, dass man ja die Wahrheit sagt. Okay. Das tut man ja nicht, denke ich immer. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass der Mensch an sich ein sehr gut, also Lügen ist ja schon anerzogen. Und sagen wir mal so, ich sage jetzt auch nicht die ganze Zeit die Wahrheit, sondern ich bin natürlich sowas wie kleine Notlügen und so Kleinigkeiten und so, das ja. Aber es gibt ja auch Menschen, die das professionell machen, wie wir merken.
Schauspieler,
nennen Sie. Schauspieler, aber vor allem ja, in der Politik vor allem, dass man das ja also heute und so, was man mitbekommt, wo einfach bewusst gelogen wird, obwohl man weiß, dass es nicht stimmt. Das finde ich immer ganz heftig. Mhm. Und das regt mich auch tierisch auf, wenn ich so weiß, wie Leute, du weißt doch, dass du lügst. Das finde ich sehr ärgerlich, ja.
Ich frage es natürlich, weil es ja in Ihrer neuen Show, Faking Bad, natürlich ums Lügen geht. Juckt es da nicht dann trotzdem, auch wenn Sie sagen, Sie sind kein guter Lügner, dann doch irgendwie in den Fingern eben nicht Moderator zu sein, dieser Show, wo es ja darum geht, möglichst originelle Antworten sich zu überlegen und damit dann die anderen auf die falsche Fährte zu locken? Juckt es da nicht in den Fingern, dann doch mitzumachen, mitzuspielen, anstatt das alles zu moderieren?
Ja, definitiv, weil das ist, hier jetzt geht es ja darum, eben spielerisch zu lügen, ne? Also dass man das dann auch offensichtlich macht und dass man da eben ja auch dann so einen kleinen Battle daraus hervorzieht, nämlich wer kann wen am besten reinlegen. Daran habe ich auch großen Spaß. Und als ich die Idee für die Sendung hatte, war wirklich am Anfang es so, dass ich erst überlegt hatte, dass man die Moderation pro Runde wechselt.
Okay.
Weil ich auch selber so viel Lust darauf hatte, mitzuspielen und mitzumachen. Aber am Ende habe ich gesehen, nee, es bringt nichts. Es ist irgendwie doch besser, es in einer Hand zu haben und außerdem sich auch um die Fragen und das Ganze mitzukümmern. Das ginge sonst ja alles irgendwie gar nicht. Und am Ende habe ich aber dadurch es auch so umgeändert, dass ich gedacht habe, ich bin aber nicht nur Moderator, sondern ich spiele auch mit. Also ich rede auch wirklich mit und ich rate auch mit und ich gebe auch meine Kommentare mit ab, aber versuche auch bewusst, alle immer auf eine falsche Fährte noch zu locken dabei. Aber ich habe mir dann gesehen, ja, weil es mir einfach zu viel Spaß macht, ich konnte nicht der neutrale Moderator bleiben, sondern ich war der Moderator, der trotzdem mitspielt.
Ist das ja vielleicht dann doch eine Überlegung für die zweite Staffel, wenn es dann eine gibt, zu sagen, wir rotieren jetzt doch mal, weil ich habe doch Bock mitzuspielen.
Auf jeden Fall wäre das mal für, wenn es wirklich weiter ginge, wäre das auf jeden Fall mal eine Variante, die man mal im Special oder so ausprobieren könnte, dass man macht, wir machen mal ein, zwei Sonderformen, wo wir einfach mal ein bisschen experimentieren. Das Schöne ist ja, es ist eine grundsätzlich ganz einfache Spielidee, die man eben auch noch auf ganz viele Arten weiter ausbauen kann und wo man noch ganz viel mitmachen kann und wo man immer wieder was verändern kann. Und deswegen, wenn es weiter ginge, was ich eben sehr, sehr hoffe, weil ich eben finde, dass es von der Idee her und vom Prinzip her so ist, dass es sich einfach anbietet. Das kann man theoretisch jede Woche spielen und es macht einfach auch so viel Spaß. Deswegen möchte ich es auch weitermachen. Aber dann kann man auch, dann würde ich wirklich gerne nochmal so ein paar Varianten ausprobieren, ja.
Weil man kennt das ja auch aus dem Freundeskreis, dass man ja auch so ein Gefühl dafür entwickelt, wer auf welche abstrusen Ideen kommt. Also dass man auch die, den anderen noch lernt, besser einzuschätzen. Jeder hat ja einen unterschiedlichen Stil, sich diese Antworten auszudenken.
Das war auch der Grund, warum es ja hier bei unserem Spiel, wo es ja eben erstmal darum geht, dass jeder sich eben auf eine Frage eine mögliche Wahrheit ausdenkt und man dann eben ja versuchen muss, die anderen reinzulegen und zu bluffen und ohne, dass man jetzt sagt, welche Antwort man sich selber ausgedacht hat, subtil versucht, die anderen dahin zu führen. Das Schöne ist wirklich bei dem Spiel, da es viele Leute hier ja mitmachen, die sich auch untereinander kennen und da es selbst nach 2, 3 Runden schon so ist, dass man manchmal denkt wie, ich weiß jetzt, wie der oder die tickt, dass wir ja deswegen auch diese Möglichkeit des Jokers und des Buzzers da drin haben, dass man andere enttarnen kann. Also, dass man gar nicht sagt, ich weiß, was wahr ist, aber ich weiß, wer sich welche Antwort ausgedacht hat. Und das Geile ist, manchmal hat es funktioniert und ich auch als Moderator weiß in dem Moment, wenn ich die möglichen Antworten präsentiert bekomme, auch nicht, wer welche gegeben hat. Das erfahre ich auch erst am Ende. Dass ich auch ganz häufig denke, okay, das ist klar von dem oder der, weil ich die ja alle schon ein bisschen jetzt einzuschätzen gelernt habe und ganz häufig aber auch völlig falsch liege, weil es dann irgendwie diejenigen doch ihre Taktik ein bisschen geändert haben oder es eben nicht funktioniert. Aber das macht Spaß. Das ist eben wirklich das Coole, zu versuchen herauszufinden. Und keiner möchte sich blamieren. Das ist ja auch das Tolle. Das ist das Schöne, was man hier merkt bei so einem Spiel, wenn es um irgendetwas geht und wenn eben dann Profis, in diesem Fall also Comedy- und Humorprofis, untereinander gegeneinander doch ja kämpfen, auf nette Art, aber es geht einfach um die Ehre, ne? Also keiner möchte auf den anderen reinfallen und jeder freut sich wie ein kleines Kind, wenn es gelungen ist, den anderen reinzulegen und dem Punkte zu klauen. Und das ist das, was, glaube ich, dieses Spiel und diese Sendung dann eben besonders macht, weil es eben nicht nur darum geht, wir raten alle und wir reden alle gemeinsam so im Kreis herum, sondern nee, es geht um was. Man muss die anderen nämlich versuchen zu bluffen und reinzulegen. Und das macht einfach viel Spaß.
Mir ist in der Vorbereitung auf das Gespräch aufgefallen, dass es ein Jubiläum gab dieses Jahr. Kalkofes Mattscheibe ist im Frühling 94 zum ersten Mal gelaufen. Ja. Da wäre jetzt eigentlich genug Zeit verstrichen, dass wir mal über Spätfolgen sprechen. Also tatsächlich mal, welche Spuren hinterlässt es, wenn man sich so intensiv, so lange mit schlechtem Fernsehen auseinandersetzen muss?
Also es ist schon, also ich rechne auch damit, dass im Alter noch viel zurückkommt, ne? Also das ist ja dann so, also wenn ich noch älter werde, ich bin ja schon alt genug, aber ich meine, wird ja dann, wenn ich noch älter werde, dann kommen ja immer so die Erinnerungen von früher immer hoch. Da habe ich ein bisschen Angst vor, wenn das alles nochmal irgendwann wieder in meinem Hirn hochquillt, was ich da an furchtbaren Sendungen sehen musste. Was es auf jeden Fall mit mir gemacht hat: Einerseits, da ich mich sowohl mit schlechtem Fernsehen in der Mattscheibe wie auch eben mit den schlechtesten Filmen aller Zeiten bei Schläferz ja nur beschäftige, das heißt immer mit schlechten Sachen eigentlich, wo ich dann aber versuche, was Positives draus zu machen, also was Lustiges zu machen. Das ist einerseits eine heilsame Geschichte, aber andererseits natürlich auch eine, die einem ganz schön ja an die Substanz auch geht, ne, auf Dauer. Und wo ich aber auch sagen muss, einerseits hat es dazu geführt, dass ich gute Sachen mehr schätzen kann. Also man lernt, gute Dinge mehr zu schätzen, weil man sieht, warum manche Sachen so scheiße sind oder wie, man erkennt sehr viel schneller, ob sich Menschen Mühe gegeben haben oder nicht oder ob sie Lust an der Sache hatten oder nicht. Und das heißt, einerseits hilft es, dass man gewisse Sachen viel mehr schätzt und an denen man viel mehr Spaß hat. Und bei vielem ist es aber auch so, dass man sagt, wie, oh, ich kann es nicht mehr sehen, ich will nicht mehr. Und so einfach ein entspannter Abend, sich einfach hinsetzen und mal durch die Programme seppen oder irgendwie so oder einfach mal was gucken, ohne sich vorher Gedanken zu machen, das geht nicht mehr. Das vermisse ich schon. Das war schon früher eine schöne Zeit, als man noch nicht so viel Auswahl hatte und einfach angemacht hat und man musste eine der Sachen nehmen, die da gerade läuft. Und so, ja, da hat sich dann doch schon was verändert.
Ich wollte mit Ihnen gerne noch über eine Frage sprechen, die Sie, glaube ich, in meiner Wahrnehmung schon Ihr ganzes Berufsleben begleitet. Und zwar die Frage, was darf Comedy, die schon ganz lange aktuell ist, aber in den letzten Jahren noch mal so an Brisanz gewonnen hat, finde ich. Jetzt gab es zuletzt auch zwei sehr renommierte Komiker, auch der eine von Ihnen sehr hochgeschätzte John Cleese von Monty Python, ja. Jerry Seinfeld. Da ging es um das Thema Political Correctness in der Comedy. Und da war so der Tenor gerade von den beiden, dass Political Correctness letztendlich ja, die Comedy kaputt macht. Und ich wollte gerne mal Ihre Einschätzung hören, inwieweit haben die beiden recht?
Also, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, was man auch nicht so einfach einem Satz beantworten kann. Grundsätzlich ist es so, Political Correctness oder Überempfindlichkeit und zu große Angst ist wirklich der Feind der Comedy. Das ist schon mal wirklich so, weil wenn man sich bei jeder Sache achtmal überlegt, wem man was, wie, also dass man alles immer korrekt macht, dann funktioniert kein Witz, weil auch Witze oder gerade Satire oder so, die müssen ja auch wehtun, ja. Also das ist ja auch der Gedanke dabei. Und es gibt eben auch ganz viel verschiedene Ebenen, die man da hat. Also John Cleese zum Beispiel, worum es ja ging, waren Sachen von Monty Python, aber auch von Fawlty Towers. Und da ging es konkret um eine Figur eines alten Majors, der halt sehr rassistisch und in alten britischen Herrschaftsformen denkt und redet, der dort eben parodiert wurde. Und man hat aus Angst, dass es da Beschwerden geben könnte, hatte man bei der BBC dann die Folgen rausgenommen. Das ist zum Beispiel ein komplett falscher Weg, weil natürlich, man muss ja, um bestimmte Dinge, also um den Finger in die Wunde zu legen und um genau solche Leute zu zeigen, guckt mal, wie bescheuert das ist, muss man die ja auch nachspielen können und vorführen können. Und wenn man dann aus Angst, dass das jemand falsch versteht, das rausnimmt, ist das natürlich ganz furchtbar. Andererseits, was man aber auch bedenken muss, ist, es hat sich viel verändert und zwar auch vieles zum Guten. Also wenn wir einfach mal ein paar Jahrzehnte zurücknehmen und da, wenn ich in meine Vergangenheit gucke, finde ich auch ganz viele Dinge, wo ich sage, wow, die würde ich heute nicht mehr tun. Die würde ich heute nicht mehr sagen. Ich habe sie damals aber ohne schlechtes Gewissen getan und auch ohne einen Hintergrund, der da böse oder so war, aber heute würdest du es nicht mehr tun. Weil
Entschuldigung, wenn ich da gleich mal einhaken darf, da gab es ja bei Ihnen auch Kritik, nicht zum Zeitpunkt selbst, sondern eher später, als es dann auch um Blackfacing geht oder um das Schlagwort, wo Sie halt dann Roberto Blanco oder Detlef die Soest halt mit dunkler Haut nachgemacht haben.
Ja, kann man zum Beispiel gleich auch sehr gut als Beispiel nehmen. Zum anderen komme ich da gleich noch zurück, aber das als Beispiel ist natürlich genau das. Ich habe immer, da ist es eben die Frage, Blackfacing an sich ist eine vollkommen absurde und krankhafte Geschichte, also das, wo es wirklich herkommt. Sich nämlich schwarz das Gesicht anzumalen, um sich vermeintlich über dunkelhäutige Menschen lustig zu machen. So, daher kommt das ja. Und auch das in den 60er und 70er Jahren viele in Hollywood, ja, also Marlon Brando und John Wayne spielten Asiaten, Christopher Lee hier bei uns und so weiter, nur weil man keine wirklichen Asiaten einstellen wollte und ähnliches. Das sind natürlich Dinge, also das ist alles ganz, ganz furchtbar. So, was ich gemacht habe, sehe ich aber nicht als Blackfacing, nur weil ich meine Haut dunkel gemalt habe, weil ich in der Mattscheibe, in der Sendung immer versucht habe, alle Personen, die ich da gespielt habe, so weit wie möglich optisch anzugleichen, wie die Vorlage es hergibt. Und das heißt, das ist, also außer schlank, das ging halt nie bei mir. Aber ansonsten habe ich versucht, das nachzumachen. Wir haben die Klamotten nachgemacht und ich habe die Frisur nachgemacht. Und wenn der einen Bart hat, hat er einen Bart. Wenn der Sonnenbrand hatte, Sonnenbrand, wenn er heller war als ich, haben wir mich heller gemacht. Wenn es etwas dunkler war, dunkler. Und wenn jemand eben eine ganz dunkle oder schwarze Hautfarbe hatte, haben wir es auch gemacht. Was hätte ich ansonsten tun müssen? Also sonst wären die zwei Alternativen gewesen. Ab einem bestimmten, dann muss man aber auch vorher den Dunkelheitsgrad definieren. Also bis wohin ist es okay und ab wo nicht mehr. Und dann müsste ich sagen, ab diesem Dunkelheitsgrad ist es dann nicht mehr. Dann spiele ich den als einzigen in weiß, was total absurd wäre. Oder ich mache es gar nicht, ich mache keine Parodie, weil der eine andere Hautfarbe hat. Das finde ich erst recht rassistisch. Also wenn ich dann, das wäre komplett absurd. Also das heißt, auch wenn es vollkommen korrekt ist, dass man sich gegen Blackfacing und gegen als übertriebenes Karnevalskostümierung in anderer Nationen und das irgendwie auf billig und schlecht, damit bin ich aufgewachsen, das haben wir in den 60er, 70er, 80er Jahren und 90ern auch noch überall in jedem Kindergarten gehabt. Das kann man schon runterfahren, das ist wirklich in Ordnung, da muss man da sagt, komm, das war vielleicht nicht alles so toll, aber trotzdem ist nicht alles, wenn man sich die Haut dunkel, ist nicht alles Blackfacing. Also so, ne, da muss man einfach immer differenzieren. Aber auch trotzdem habe ich auch in meinem Leben früher Dinge gesagt, die ich heute nicht mehr so sagen würde, wo ich aber trotzdem deswegen weiß, ich habe das nicht rassistisch gemeint, aber die Einstellung war eine ganz andere. Man hat zu einer bestimmten Zeit andere Dinge gesagt. Und wenn wir einfach zurückdenken, wie zum Beispiel das Zigeunerschnitzel wurde, das wird hoch und runter diskutiert, war schon immer albern. Nur weil da Paprika drin ist und das, was soll der Quatsch? Ist genauso, aber das Jägerschnitzel ist genauso absurd. Ist einfach Blödsinn. Aber ganz schlimm, als in meiner Kindheit, wenn wir das N-Wort nehmen, was man heute nur noch als N-Wort ja auch sagt, aber das war damals Alltagssprache und Eis mit Schokoglasur wurde so genannt. Und, es gab den Sarotti-Mohr, der kleine schwarz gemalte Junge, der kam und die orientalische Schokolade präsentiert. Wir sind mit rassistischen Grobschlechtigkeiten aufgewachsen, alle. Und das ist richtig, dass wir da jetzt mal mit aufhören und dass da jetzt so langsam in der Gesellschaft so rüberkommt. Hey, das war schon eigentlich immer Kacke. Oder auch wenn man sich anguckt, einfach nur was andere Sexualität angeht. Also schwul an sich ist noch nicht lange, dass man da offen drüber reden darf. Ein paar Jahrzehnte zurück war es noch verboten. Man kam noch ins Gefängnis, auch in Deutschland, Amerika. Ist in den 90ern und auch Anfang der 2000er war ein Outing oft das Karriereende für ganz viele.
Ich fürchte ja, wir bräuchten wahrscheinlich nochmal eine Special-Folge, um dem Thema dann vollkommen gerecht zu werden. Aber ich wollte nochmal nach vorne schauen. Ja. Wird es denn mit dem Wichser auch weitergehen? Da gab es ja auch immer Gerüchte, Ideen zu einer TV-Serie, Netflix wurde geraunt als Abnehmer. Können Sie da Hoffnung machen, den Fans?
Ich kann keine Hoffnung machen, ich will aber auch keine Hoffnung zerstören, weil es ist wirklich so, wie ich sagte, es ist überall immer schwierig, irgendwie ranzugehen. Und der Wichser, der ist auch von einem verwichsten Schicksal begleitet. Also das heißt, es gab schon so oft, waren wir ganz kurz davor, dass es entweder einen dritten Film oder eine Serie oder sonstiges geben könnte. Und immer ist irgendetwas Absurdes dazwischen gekommen. Und im Moment ist es einfach nur so, dass ich sage, ja, also theoretisch könnte man sofort loslegen und irgendwie was machen.
Also Bücher sind fertig?
Hier sind nicht alle fertig, aber Ideen sind jede Menge da und es gab Bücher und so weiter und man könnte sich sofort hinsetzen und wirklich etwas aus den gegebenen Möglichkeiten dann jetzt in diesem Moment entwickeln, wenn man wüsste, jemand will es machen, dann sofort. Also das wäre überhaupt nicht das Problem. Aber ich habe keine Lust mehr, weil das habe ich jetzt so viele Jahre gemacht, dass ich irgendwo überall hingegangen bin. Das ist also eben, ich habe so viel Arbeit und Mühe da reingesteckt und dann ist es immer wieder irgendwie geplatzt, dass ich so sage, okay, also wenn jemand ernsthaft Interesse hat, sofort, dann können wir auf irgendeine Art weitermachen, weil wir so viele tolle Ideen entwickelt haben und ich auch glaube, dass das ein großer Erfolg sein könnte. Aber dann muss jetzt irgendwer mal kurz Bescheid geben, dass er es wirklich machen möchte und dann gerne. Aber daher, es ist so bei den Oberschurken, ne? Die sitzen irgendwo in ihrer Höhle, der Wichser sitzt in seiner Wichshöhle und wartet und entweder kommt er irgendwann zurück oder hat sich totgewichst.
Ja, aber wir wissen ja, wie die Filme ausgehen, da gewinnt ja noch meistens der Held, insofern, vielleicht meldet sich ja jemand nach diesem Interview.
Ja, also immer, ich bin immer ansprechbar.
Alles klar. Oliver Kalkofe, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, danke, es hat großen Spaß gemacht.
Premiere bei All You Can Stream. Ich freue mich sehr, unsere liebe Kollegin Ulrike begrüßen zu dürfen, zum ersten Mal hier im Podcast. Hallo Ulrike.
Hallo Micha, ich freue mich auch.
Wir sprechen heute über einen Film, über The Instigators, der startet bei Apple TV Plus am 9.8. Du hast Interviews geführt mit den Stars und mit dem Regisseur, mit Damon unter anderem dabei, Casey Affleck, Doug Liman. Bevor wir darüber sprechen, vielleicht kannst du uns kurz mal irgendwie mitnehmen, worum geht's in The Instigators?
Also das sind eigentlich mehrere Genres in einem vereint, aber ich würde mich auf Action-Komödie würde ich mich einigen wollen. Das hat auch einen ganz kleinen Anfang, einen Hauch von Ocean's 11, aber komplett unglamourös. Es sind zwei Typen, Matt Damon und Casey Affleck spielen die. Die haben sich noch nie vorher gesehen. Matt Damon ist ein sehr verzweifelter, geschiedener Vater, hat Geldprobleme, muss Hypothek und Unterhalt und alles zahlen und kann das überhaupt nicht. Und ist deswegen auch in Therapie, das muss man dazu sagen. Und Casey Affleck spielt so einen kleinen Kriminellen, der irgendwann schon mal im Gefängnis gesessen hat. Das erfährt man so beiläufig. Und die beiden werden so vom lokalen Gangsterboss engagiert, sollen den großen Coup landen. Da gibt's einen korrupten Bürgermeister. Wir sind in Boston übrigens. Und dieser Bürgermeister, natürlich, da kommen wir auch gleich noch zu, das ist ja die geliebte Heimatstadt von Casey Affleck und Matt Damon. Und dieser Gangsterboss, der will halt da den großen Coup landen. Es gibt einen korrupten Bürgermeister, der seine Wiederwahl feiert, gibt eine fette Party und man weiß aus Erfahrung, dass der bei dieser Gelegenheit von allen Seiten sehr horrende Schmiergelder kassiert, die natürlich in Cash irgendwie angeliefert werden. Und die beiden sollen den Tresor ausräumen, wo dieses ganze Bargeld drin ist. Und dann geht es, man kann es sich denken, es geht alles total schief, sehr amüsant. Und dann müssen die beiden erstmal zusehen, wie sie da überhaupt lebend wieder rauskommen. Und dann haben sie wirklich alle am Hals, natürlich die Polizei. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, stattdessen viel schlimmer. Dann haben sie die Handlanger dieses Gangsterbosses, ihres Auftraggebers. Der ist natürlich auch total sauer. Und vor allem dieser korrupte Bürgermeister ist natürlich auch in der Unterwelt verbandelt und hat so einen ganz gefährlichen Handlanger, der ist dann auch noch persönlich hinter ihnen her. Die kriegen es dann halt von allen Seiten und sind halt beide so, ziemliche Honks.
die Verbindung mit Matt Damon, wir kennen ja eher so Matt Damon und Ben Affleck als Verbindung, ne?
Ja.
Wie genau ist die, also klar, Casey Affleck ist der Bruder, aber wie eng sind denn tatsächlich Matt Damon und Casey Affleck verbandelt? Was hast du da im Interview raushören können?
Also die sind schon auch sehr eng. Casey Affleck ist ja der kleine Bruder von Ben Affleck, wobei die sind auch altersmäßig gar nicht so weit auseinander. Aber Matt Damon ist noch mal so 2,5 Jahre älter. Die kennen sich wirklich so ungefähr 40 Jahre. Die sind mehr oder weniger zusammen aufgewachsen, eben in Boston, beziehungsweise, um genau zu sein, in Cambridge. Das ist ja ein Vorort, wo auch die berühmte Harvard-Universität ist. Und die haben so in der gleichen Nachbarschaft gewohnt. Matt Damon und Ben Affleck waren auch zusammen auf der gleichen Schule. Und es war im Interview sehr charmant. Die haben das Interview auch zusammengegeben. Die kabbeln sich halt auch so die ganze Zeit freundschaftlich. Also gerade so Casey Affleck verzieht auch immer keine Miene. Der macht immer, hat so ein ganz, macht immer so einen leicht angepissten Eindruck. Das ist gespielt, behaupte ich. Die sind beide so ganz, haben ja auch so einen ganz trockenen, lakonischen Humor, der im Film auch sehr schön durchkommt. Ja, dann haben sie halt so erzählt, oder Matt Damon sagte dann, wir sind halt, ich glaube, die sind so ungefähr 6 Jahre sind die auseinander, nicht ganz. Dachte so, Matt Damon ist jetzt etwas über 50, Casey Affleck ist 48, der spielt natürlich heute überhaupt keine Rolle mehr. Aber so als Kind und als Teenie, als ich irgendwie 15 war und Casey war irgendwie 9, 10, da war das natürlich schon Welten. Eine Riesensache, Welten, ja. Genau. Ja. Und sagt halt auch ja. So, ja, sagt halt so, ja, da hat Casey sich halt immer einfach rangehängt, hatten wir überhaupt keinen Bock drauf. Und dann Casey so, ja, na ja, und sag ja, nee, war echt uncool. Und dann Casey so, ja, ey, komm, ich war total cool. Und so, also so geht das immer viel hin und her zwischen den beiden. War wirklich sehr charmant.
Ist ja auch witzig, wie sich die Karrieren entwickelt haben. Ne? Also wir haben ja alle noch irgendwie mitbekommen oder wissen mit Ben Affleck und Matt Damon, Good Will Hunting, wo ja auch Casey Affleck schon auch in einer kleinen Rolle mitgespielt hat.
Ja, ne? Genau.
Und dann ja auch bei Ocean's 11 ja auch, da waren ja auch schon Matt Damon und Casey Affleck zusammen vor der Kamera. Mhm.
Genau, nee, die sind wirklich, sind total verbandelt. Und man muss dazu sagen, diesen Film, The Instigators, Matt Damon und Ben Affleck haben eine Produktionsfirma zusammen und haben den eben auch mit ihrer Firma produziert. Casey Affleck hat den Großteil des Drehbuchs geschrieben, also der hat das ganze Projekt auch ursprünglich angeschoben. Ich habe auch ehrlich gesagt während des Films, ich habe immer so ein bisschen auf den Gastauftritt von Ben Affleck gewartet. Ich habe auch sogar hinterher noch mal gefragt, ob ich ihn vielleicht verpasst habe, also im Interview. Aber Matt Damon sagte dann auch, nee, Ben ist diesmal tatsächlich nicht im Bild. Der hatte irgendwie keine Zeit oder wollte sich vielleicht auch wirklich mal so ein bisschen raushalten. Mhm. Aber ja, das hätte man auch gut noch machen können.
Und hinter der Kamera gibt es ja auch eine Verbindung, weil Doug Liman, der Regisseur, ja auch eine Verbindung schon hat, eine sehr, sehr prominente zu Matt Damon.
Ja, das ist echt, das fühlt sich auch als Zuschauer wirklich so ein bisschen wie ein Familientreffen an. Doug Liman, er hat jetzt zuletzt Schlagzeilen gemacht, der ist jetzt schon eine ganze Weile mit Tom Cruise so ein bisschen auch verbandelt. Das ist der Regisseur, der mit Tom Cruise im Weltall drehen will und wird.
Natürlich,
aber sonst. Genau, das macht man dann mal eben. Ja. Aber der hat damals die Bourne-Identität, den ersten Bourne, inszeniert mit Matt Damon, was ja auch, also für beide, das hat Doug Liman auch nochmal betont, das war damals für beide so der erste, ja, die erste große Studioproduktion mit Wumms dahinter. Die kommen ja beide so vom Independent-Film. Und sie sind wirklich, das hat die beiden auch total zusammengeschweißt. Aber ich war selber ganz baff, wie lange das her ist. Die Bourne-Identität ist, glaube ich, von 2001. Also es ist wirklich über 20 Jahre her. Und sie haben auch erstaunlicherweise seitdem nie wieder, bis jetzt eben nie wieder zusammengearbeitet, sagten auch beide, es gab mehrere Ansätze, sie wollten immer gerne, aber irgendwie hat es sich dann nie ergeben. Und dann war es so, also das ist auch wieder so nicht hundertprozentig ernst zu nehmen, glaube ich, aber Casey Affleck sagte dann im Interview, ja, er hat Matt Damon dann irgendwann angesprochen, so, hey, willst du nicht Regie führen? Darauf Matt dann, och nö, aber ich spiele gerne mit. Und dann Casey Affleck wäre so, ja, ach Gott, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und nun hatte ich ihn am Hals. Und dann habe ich aber gesagt, Matt, ja, ist okay, aber kannst du dann bitte wenigstens Doug anrufen? Und ja, er hat dann
Doug Liman angerufen. Von Anfang an der Plan von Casey Affleck, einfach
mit ja, Doug Liman als Resultat. Ja,
ganz geschickt. Sag mal, genau. Und abschließend, ich bin ja großer Fan der Oceans-Reihe und bei Matt Damon und Casey Affleck liegt das natürlich auch nah. Und ich habe natürlich auch gleich, als ich den Trailer von The Instigators gesehen habe, der YouTube-Algorithmus hat mir auch gleich Wolves vorgeschlagen, also Film dann mit Brad Pitt und Clooney, der dann im Herbst kommt. Aber wie viel Ocean steckt denn drin und wie hat es dir gefallen, The Instigators?
Also Oceans steckt so am Anfang tatsächlich so ein bisschen drin, wenn die halt diesen Coup vorbereiten. So, da musste ich schon eben auch einfach durch die beiden Schauspieler, weil die sind eben im Grunde ja zu zweit und haben dann noch so bewaffnete Handlanger. Aber das ist jetzt alles natürlich, vor allem ist es wirklich komplett unglamourös. Also Oceans ist ja auch so wahnsinnig glamourös. Das hat sonst eigentlich noch so ein bisschen mehr zu tun. Es ist ja im Grunde ist Oceans auch, aber es ist so ein Buddy-Movie. halt zwei, die so irgendwie zusammengeworfen werden, die sich auch am Anfang, die sich eigentlich überhaupt nicht abkönnen, sich doof finden und sich dann eben notgedrungen zusammenraufen müssen. Und das erinnert teilweise auch so ein bisschen, da gibt's so Klassiker wie ein Ticket für zwei damals, ist auch echt schon lange her, mit Steve Martin und John Candy, die irgendwie versuchen, zu Thanksgiving nach Hause zu kommen und es geht nichts und fliegt nichts und fährt nichts. Also so zwei Typen, die halt irgendwie in einer Notlage sind. Nur, dass diese beiden natürlich auch noch echt eine ganze Menge schwer bewaffnete, fiese Leute an den Hacken haben. Genau. Cool. Und was auch noch ganz charmant ist, die Frau in dem Film, die darf man auch nicht vergessen, die müssen sich dann noch so ein bisschen zusammentun mit der Therapeutin, die Matt Damon da im Film hat. Also es beginnt mit einer Sitzung bei der Therapeutin. Und später wird diese Therapeutin dann auch noch eine Rolle spielen. Die ist auch ganz cool.
Wir sind gespannt. Also ich werde mir auf alle Fälle anschauen. The Instigators startet bei Apple TV Plus am 9.8. Und Ulrike, vielen Dank.
Ich danke. Hat Spaß gemacht.
Ja, und dann hoffentlich bis bald.
Bis bald.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, ja. Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Es geht musikalisch weiter bei All You Can Stream. Und zwar haben wir jetzt eine Doku-Reihe mit im Gepäck. Disco, Soundtrack einer Revolution bei Wow verfügbar. Es sind 3 Teile. Micha, da muss ich am Anfang erstmal mit der Frage einsteigen. Wie sehr hat dich denn die Musik jener Zeit eigentlich beeinflusst?
Sehr beeinflusst und auch beeindruckt. Ich bin ja Mitte der 70er Jahre geboren worden, um mich mal hier tatsächlich zu outen. Und das war natürlich so die Hochzeit der Disco. Also nicht, dass ich dann schon im Babybett das gehört habe, aber es war dann immer da. Und ich bin auch da stark beeinflusst durch meine Geschwister. Gerade mein älterer Bruder war sehr oder immer noch sehr, sehr musikfasziniert. Und mit dem habe ich lange ein Zimmer geteilt. Und deswegen habe ich das alles mit aufgesogen, die Musik, die damals gelaufen ist.
Worum geht es denn jetzt genau in dieser Doku-Reihe? Es sind 3 Teile und die werden sich ja sehr, sehr intensiv auch mit der Thematik beschäftigen.
Es geht um die Disco-Ära, also wo kommt die Musik her, die wir als Disco bezeichnen. Dann aber auch, wo kommt dieses Phänomen her? Weil es tatsächlich nicht nur ein musikalisches Phänomen ist, es ist auch ein gesellschaftliches Phänomen. Und da wird geschaut, was war damals los, Anfang der 70er, als diese Art von Musik entstanden ist. Und das war mir auch nicht bewusst, wie politisch Disco war, weil das war, und das zeigt die Doku sehr, sehr schön und sehr, sehr anschaulich, dass das am Anfang so die Musik, der Sound der Ausgegrenzten war. Also du hast viele, gerade aus der Gay-Community in New York, Schwule, Lesben, aber auch Latinos, Schwarze, die sich von der Mainstream-Musik nicht wirklich mitgenommen fühlten und dort sich so eine kleine Welt erschaffen haben, eben anfangs in ganz kleinen Loft-Partys, was dann immer größer wurde und eben was für eine Wucht das entwickelt hat und wie das dann in den Mainstream gekommen ist, bis es dann sich total umgekehrt hat.
Das ist ganz spannend. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit die Serie Disco 76 auch mit dabei. Ja. Und da hattest du ja auch ein ähnliches Szenario, wo sich die Leute, die sich einfach nicht gesehen haben, gesehen gefühlt haben, dann in diese Musik reingeflüchtet haben und dort irgendwie ein neues Zuhause in gewisser Weise gefunden haben.
Absolut. Also klar, Musik war, Popmusik nach dem Zweiten Weltkrieg war ja, also gerade dann in den 50ern mit Rock'n'Roll, war ja immer eine Rebellion. Du hast das gehört, was deine Eltern nicht gehört haben. Das schwingt ja immer mit und das ist heute ja genauso. dass sich eine Jugendbewegung oder eine bestimmte Generation eine eigene Musik schafft und in dem Moment, wo dann Ältere das mithören und so, ziehen die dann schon weiter. Und das ist ganz klar. Und wie gesagt, aber dass die Situation in den USA Anfang der 70er dann nochmal eine andere war, schon sehr interessant. Zumal, wenn man sich das politische Klima anschaut, ne, du hast damals einen wirtschaftlichen Niedergang gehabt, du hast damals noch das Ende des Vietnamkriegs, eine Frustration mit der Politik, Watergate, alles spielte mit rein. Und dieser Glamour, der dann später dazu kam, der war genau das Gegenteil davon. Und so eine Art Befreiung, man wollte sich wirklich dann eine Kunstwelt erschaffen, die halt so ein Gegengewicht zu dem tristen Alltag war.
Lass uns doch mal auf die Doku blicken. Es sind drei Teile und dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Teile verschiedene Schwerpunkte auch beinhalten. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Worum geht's denn in den einzelnen Folgen? Inwieweit wird das irgendwie unterschiedlich dargestellt?
Das ist eigentlich ein sehr klassischer Aufbau, also es kommen sehr viele Zeitzeugen zu Wort. Das sind gar nicht mal so prominent, aber das finde ich sogar gar nicht schlecht. Ich glaube, es ist sogar eher ein Vorteil. Du hast DJs von damals, die dabei waren, wirklich Leute aus der ersten Stunde, die Anfang der 70er so die ersten Disco-Songs aufgelegt haben, die noch nicht so nach Bee Gees klangen. Also Bee Gees, glaube ich, so, das war der Höhepunkt der Disco-Ära, wo es dann auch, da kann ich gleich auch noch mal was sagen, wo es dann auch anfing zu kippen. Und du hast Journalisten dabei, die das damals ganz früh betreut haben und darüber berichtet haben. Also in Folge 1 geht es um die Anfänge, wie sich diese Szene rausgebildet hat. Dann in Folge 2 geht es um diesen Übergang in den Mainstream. Und auch gerade um die Disco-Diven, das ist ja dann auch nochmal so eine Kategorie, Gloria Gaynor, Anita Ward, die da auch zu Wort kommt in der Doku. Also auch nochmal ein neues Frauenbild, das war ja tatsächlich nochmal so ein Subgenre. Und dann in Folge 3 geht es um diesen Kipppunkt. Weil es gab tatsächlich irgendwann einen Punkt, wo Disco so populär war, dass dann selbst Leute wie Frank Sinatra oder andere Künstler irgendwie angefangen haben, diesen Disco-Rhythmus zu benutzen, weil sie gemerkt haben, oh, ich komme mit meinen eigenen Sachen nicht mehr so richtig an die Leute ran, jetzt springe ich mal auf diesen Zug auf. Und dann gab es irgendwelche Gaga-Nummern mit irgendwelchen verkleideten Typen und das war dann auch Disco und dann gab es Star Wars Disco. Also du hast gemerkt, irgendwann wurde es zu groß und ist praktisch implodiert. Und es gab dann auch wirklich eine Bewegung, wo Leute, das wird auch sehr, sehr gut gezeigt in der Doku, in einem Baseballstadion, dann aufgerufen haben, Leute, bringt eure Discoplatten, wir machen die hier platt, im wahrsten Sinne des Wortes, wo dann irgendwelche Bulldozer über die Platten, es hatte fast schon was von so einer Bücherverbrennung. Also wo gesagt, Disco sucks, wir haben keinen Bock mehr auf diese artifizielle Musik und wir vernichten jetzt hier die Platten. Was die Doku so ein bisschen rausarbeitet, was auch ja dann auch so ein Misstrauen gegenüber dieser Community war. Also das war dann auch schon so latent rassistisch oder schwulenfeindlich zu verstehen.
Wenn du jetzt, also ich finde das ganz spannend, weil wenn du dir die Musikrichtung anguckst, dann funktioniert das ja so ein bisschen auch wie Filmgenres, weil da setzt ja irgendwann auch so eine Übersättigung ein. Ich finde es immer ganz, ganz spannend, wenn du dir zum Beispiel den Western anguckst, dann gibt es so eine Hochphase, wo der wirklich überall präsent war und dann nimmt das so langsam ab. Und die Leute sind halt irgendwann nicht mehr so richtig interessiert. Aber es hat ja meistens irgendwann ein Revival. Wann kommt denn so das große Disco-Revival?
Absolut. Das ist dann auch noch ein Teil der letzten Folge, wo es um das Vermächtnis geht. Ne? Also dann, als Disco kaputt war oder so groß, dass es dann implodiert ist, sind die Leute weitergezogen. Also sind auch von New York weggegangen nach Chicago. Und da gab es dann Leute, die dann eben so den Kern mitgenommen haben und daraus was Neues gemacht haben. Und daraus wurde dann House-Music, dann auch in den 80ern. Und diese Disco-Anleihen hörst du ja immer. Also alle paar Jahre gibt's gefühlt ein Disco-Revival. Du hörst in aktuellen Songs immer noch diese Disco-Einflüsse. Insofern, Disco wird niemals sterben. Das zeigt diese Doku-Reihe auch sehr schön. Also absolut sehenswert. Ich bin großer Fan von Musikdokus. Gerade wo es so um historische Geschichten geht. Insofern hat das voll mein Geschmackszentrum getroffen. Kann ich sehr, sehr empfehlen.
Disco Soundtrack einer Revolution ist bei Wow verfügbar, alle drei Teile. Wir sind durch. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Micha, ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt.
Ich weiß gar nicht, was du dich so freust. Ich bin immer sehr, sehr traurig, wenn eine Folge zu Ende geht. Aber gut, da sind wir halt verschieden.
Ja, weißt du, es ist so dieses, wieder was geschafft, wieder was erlebt.
Stimmt.
Wieder was,
also auf der To-Do-Liste einen Haken dran.
Und weißt du, ich freue mich einfach schon automatisch auf die nächste Folge.
So.
Deshalb kommt die Trauer einfach gar nicht auf.
Gut gerettet.
Lange dran gearbeitet. Falls euch das gefallen hat und falls ihr euch auch auf die nächste Folge freut, in 2 Wochen sind wir wieder verfügbar. Jeder erste und jeder dritte Freitag im Monat.
Ach so.
Und wusstest du nicht?
Nee.
Jetzt, also, Schüttel, hätte ich das nicht mal alleine machen müssen.
Sehr gut.
Genau. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin viel Spaß beim Streamen und macht's gut. Tschüss.
Tschüss.